Die akademische Hinterbühne. Der Podcast zu wissenschaftsunterstützender Arbeit an Hochschulen.
Herzlich willkommen. In der heutigen Episode wollen wir herausfinden, was die Arbeit an einer Hochschule besonders macht, wie sie sich von der Arbeit in einer öffentlichen Verwaltung und der Privatwirtschaft unterscheidet, was die Beschäftigten selbst über ihre Arbeitsbedingungen denken und wie zufrieden oder wie unzufrieden sie sind. Als Gast haben wir eine Expertin eingeladen, die sich mit Hochschulen und Forschung gleichermaßen gut auskennt. Herzlich willkommen, Frau Sonja Stark, Leiterin der Bundesfachkommissionen Hochschulen und Forschung bei Verdi.
Hallo.
Guten Tag. Mitdiskutieren wird auch Studienautor Ulf Bancharos von der TU Berlin.
Hallo.
Guten Tag. Mein Name ist Ingrid Weidner. Ich arbeite als freie Journalistin und moderiere die Diskussion. Frau Stark, Sie haben in Hamburg Chemie studiert, das Studium mit dem Diplom abgeschlossen und anschließend als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bundestag gearbeitet. Nach Stationen bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und dem DGB leiten Sie seit März 2021 die Fachkommissionen Hochschulen und Forschung bei Verdi. Frau Stark, was macht die Arbeit an einer Hochschule Ihrer Meinung nach besonders?
Ich glaube, das, was Hochschulen am meisten von anderen Betrieben unterscheidet, ist, dass immer wieder alles neu ist. Das fängt damit an, dass immer wieder neue Studierende kommen, auf die man sich einstellen muss, aber natürlich auch ständig neue Forschungsprojekte und auch innerhalb der Forschungsarbeit geht es ja einfach darum, dass man ständig Neues ausprobiert. Das heißt, es ändert sich natürlich immer wieder alles. Das höre ich auch von den Kolleginnen und Kollegen, dass das spannend ist, dass Arbeit an Hochschulen deshalb spannend ist, weil immer alles neu ist, aber es kann halt auch anstrengend sein. Und auf der anderen Seite will ich aber auch sagen, Hochschulen sind gar nicht immer so anders als andere Betriebe. Also ich glaube, was Technikerinnen und Techniker an Hochschulen machen, passiert auch in vielen anderen Unternehmen. Was die Hochschulverwaltung macht, davon passiert ganz vieles auch in der öffentlichen Verwaltung relativ ähnlich. Da haben Hochschulen schon auch viel Gemeinsamkeiten mit anderen Betrieben. Und für diejenigen, die dauerhaft dort arbeiten, sind Hochschulen ja auch einfach ein dauerhafter Arbeitsplatz. Nicht nur eine biografische Station, sondern ein Ort, an dem sie dauerhaft gut arbeiten wollen. So wie andere Arbeitnehmerinnen, andere Arbeitnehmer in anderen Betrieben eben auch. Und das wiederum wollen die Hochschulen, glaube ich, oft gar nicht so sehr wahrhaben, dass sie ein Stück auch ein normaler Betrieb sind, wie jeder andere Betrieb auch. Und ein normaler Arbeitsplatz für ihre Beschäftigten.
Okay, also die Hochschulen denken immer noch ein bisschen in besonderen Kategorien.
Auf jeden Fall.
Gibt es denn dann Ihrer Meinung nach Unterschiede zwischen dem wissenschaftsunterstützenden Personal in einer Hochschulverwaltung beispielsweise und in einer öffentlichen Verwaltung?
Aus diesem besonderen Charakter von Hochschulen folgen schon ein paar Unterschiede. Das würde ich schon sagen. Zum einen sind Hochschulen ja auch Mitgliederorganisationen. Sie sind ja nicht nur ein Verwaltungsapparat, sondern sie sind auch Organisationen, die selbst verwaltet sind von verschiedenen Statusgruppen, nicht zuletzt auch von den Studierenden. Das ist ja natürlich eine Gruppe, die man so in der öffentlichen Verwaltung nicht hat. Das sorgt auch für eine andere Kultur, für ein anderes Arbeitsumfeld. Die Tatsache, dass immer so viel wieder neu kommt, sich so viel ständig ändert, neue Akteure dazukommen, sorgt auch für eine andere Wahrnehmung am eigenen Arbeitsplatz. Und ich würde hinzufügen, dass ein Unterschied zumindest zu den allermeisten Bereichen der Verwaltung auch ist, dass Hochschulen sehr international sind. Mhm. Also kaum jemand kann in der Verwaltung oder in der Technik in der Hochschule arbeiten, ohne nicht bestimmte Sachen auch auf Englisch zu klären. Und für nicht ganz kleine Bereiche gilt, dass sie sich eben auch auskennen müssen mit aufenthaltsrechtlichen Fragen, mit interkulturellen Themen, mit der Frage, wie geht man damit um, wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus anderen Ländern kommen, was ist da in der Verwaltung zu bedenken? Auch das stellt besondere Anforderungen, die man nicht in der öffentlichen Verwaltung hat. Ein weiterer Unterschied ist aus meiner Sicht auch, dass aus diesem sehr kurzfristigen Arbeiten an der Hochschule, aus diesen immer wieder neuen Projekten, auch eine große Unsicherheit darüber besteht, wie es in der eigenen Arbeit, am eigenen Arbeitsplatz weitergeht. Es gibt auch mehr befristete Beschäftigungsverhältnisse an den Hochschulen als in der öffentlichen Verwaltung. Auch das trägt zur Verunsicherung bei. Es gibt aber auch eine Kultur, die immer wieder sagt, hier muss sich alles ändern. Wir wissen nicht, wie es in ein paar Monaten oder in mehreren Jahren aussieht. Und das führt auch dazu, dass Beschäftigte an Hochschulen eine größere Unsicherheit mit Blick auf ihren eigenen Arbeitsplatz haben, mit der sie umgehen müssen. Und wo Hochschulen bisher, ist mein Eindruck, nicht besonders viel dafür tun, den Beschäftigten auch zu signalisieren, ihr seid weiter Teil des Teams, auch wenn die Hochschule sich verändert. Sondern es gibt vielfach so eine Wahrnehmung, dass man, wenn sich viel verändert, auch irgendwann aus diesem Arbeitsprozess vielleicht rausfliegen könnte, unsicher ist, wie die eigenen Perspektiven in der Hochschule aussehen. Das gibt's, glaube ich, in der öffentlichen Verwaltung in dieser Form so nicht.
Wie Beschäftigte ihre Arbeit wahrnehmen, hängt ja von vielen Faktoren ab. Beispielsweise das Arbeitsvolumen, das Gehalt oder auch das Verhalten von Führungskräften. Reden wir zuerst einmal über das Geld. Ein Element ist in Ihrer Studie die distributive Gerechtigkeit. Also vereinfacht gesagt, ist eine Person damit zufrieden, was sie für ihre erbrachte Leistung verdient, dann empfindet sie es als gerecht. Frau Stark, es gibt ja an den Hochschulen ganz viele Gehaltseingruppierungen vom mittleren bis zum gehobenen Dienst, in dem wissenschaftsunterstützende Beschäftigte bezahlt werden. Können Sie denn einige Beispiele nennen, wie diese Gehaltsstufen sich dann ausdifferenzieren?
Das mache ich gerne. Ich versuche es an Beispielen. Ich will vielleicht vorab sagen, es ist gar nicht so leicht zu beantworten, was welcher Beruf verdient an der Hochschule, weil die Eingruppierung sich nach konkreten Tätigkeiten richtet. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal als Beispiel auf Sekretärin oder Sekretäre schaue, wobei eigentlich kann man Sekretärin sagen, weil es sind fast alles Frauen, dann gibt es einen ganz großen Bereich, in dem die eingruppiert sein könnten, auch mit ganz unterschiedlichen Gehältern. Vom Einstieg her, wenn ich als Sekretärin nach einer Berufsausbildung an der Hochschule anfange, dann starte ich in der Entgeltgruppe 5 im Tarifsystem des öffentlichen Dienstes der Länder. Und das bedeutet im Moment brutto im Monat inklusive der Inflationsausgleichsprämie, die wir zurzeit auch noch zahlen, dass man etwa bei gut 2.700 Euro landen würde. Das ist sozusagen der Einstieg. Und innerhalb des mittleren Dienstes können Sekretärinnen aber grundsätzlich mit anspruchsvolleren Tätigkeiten durchaus auch erheblich weiter aufsteigen, insgesamt bis in die Entgeltgruppe 9a. Und wenn dann bei über 3.000 Euro beziehungsweise mit langer Berufserfahrung, jetzt jemand seit mindestens 15 Jahren das macht, auch bei über 4.000 Euro. Man hat also eine relativ große Gehaltsspanne, in der man landen kann. Ähnlich sieht es auch bei anderen Gruppen aus. Wenn ich jetzt mal in einem ganz anderen Bereich springe und schaue mal in so ein Labor, klassisch ein Laborant, der dort arbeitet, würde ähnlich eben auch mit der Entgeltgruppe 5 einsteigen nach einer Berufsausbildung, hätte aber ebenso wie die Kollegin Sekretärin die Möglichkeit, wenn eben besondere Anforderungen anerkannt werden, in den Entgeltgruppen auch aufzusteigen bis zur 9 hinauf. Wir sehen also, sowohl in der Verwaltung als auch in der Technik gibt es durchaus einen relativ großen Spielraum, wie Hochschulen eingruppieren können. Das Phänomen, was wir allerdings beobachten, ist, dass an den Hochschulen die personalpolitische Tradition ist, so niedrig einzugruppieren wie irgend möglich. Vielfach hören wir sogar, dass Hochschulen faktisch so ein bisschen einfach austesten, so niedrig eingruppieren, wie sie selber wissen, dass das eigentlich nicht wirklich geht, um mal schauen, ob wirklich jemand klagt. Das machen natürlich wenige. Das führt dazu, dass an Hochschulen häufig, gerade im wissenschaftsunterstützenden Bereich, in Verwaltung und Technik, wir eine Bezahlung vorfinden, von der wir als Gewerkschaften eigentlich finden, die Leute sind unterbezahlt. Der Tarifvertrag sieht eigentlich mehr Bezahlung vor. Wir müssen in jedem Einzelfall in diesen Konflikt gehen. Und dadurch entsteht strukturell eine vergleichsweise geringe Bezahlung, obwohl tarifliche Möglichkeiten durchaus gegeben wären, auch höher einzugruppieren oder bestimmte Zulagen auch zu zahlen.
Das heißt, da gäbe es Verhandlungsspielraum. Könnte man das als Tipp mitgeben für Bewerberinnen und Bewerber?
Das kann man auf jeden Fall. Das kann man vor allem auch als Tipp mitgeben, nicht nur für Kolleginnen und Kollegen, die neu reinkommen in der Bewerbungsphase, sondern auch später. Man kann jederzeit seine Tätigkeit überprüfen lassen, ob man eigentlich richtig bezahlt wird. Das machen wir auch. Wir unterstützen auch Kolleginnen und Kollegen, die das tun. Es ist allerdings, das gehört auch zur Ehrlichkeit, ein aufwendiges Verfahren. Das heißt, eigentlich streben wir an, auch mit der Arbeitgeberseite, mit den Personalabteilungen über die Strukturen zu reden und mit dem Ziel, dass grundsätzlich höher eingruppiert wird und nicht jeder individuell zum Arbeitsgericht gehen muss, um durchzusetzen, dass es mehr Geld am Monatsende gibt.
Okay, das heißt, man muss es direkt vor dem Arbeitsgericht oder kann natürlich auch versuchen, mit der Führungskraft das auszuhandeln.
Genau, formal betrachtet muss man vor das Arbeitsgericht.
Aha, okay.
Was natürlich immer heißt, man kann versuchen, es zu vermeiden, indem man vorher drüber redet, aber der formale Weg ist eben doch das dicke Brett.
Okay, okay. Frau Stark, wie sieht es denn bei den Beschäftigten mit ähnlichen Aufgaben in der öffentlichen Verwaltung und Privatwirtschaft aus? Wie ist da denn das Gehaltsgefälle oder vielleicht gibt es gar keines?
Zur öffentlichen Verwaltung gibt es ganz formell betrachtet erstmal kein Gehaltsgefälle, zumindest nicht mit dem Landesdienst, weil es der gleiche Tarifvertrag ist. Faktisch habe ich aber gerade gesagt, die Hochschulen nutzen ihre Spielräume nicht aus. Die öffentliche Verwaltung tut es durchaus etwas mehr. Und dadurch ist für sehr viele dann eben doch attraktiv, in die öffentliche Verwaltung zu wechseln, weil sie dort eine höhere Eingruppierung erreichen können, auch wenn sie im gleichen Tarifvertrag verbleiben. Ein bisschen komplizierter ist der Vergleich mit der Privatwirtschaft. Was verdient zum Beispiel eine Sekretärin im Schnitt in der Privatwirtschaft, ist gar nicht so leicht zu bestimmen. Wir haben im Lohnspiegel der Hans-Böckler-Stiftung Anhaltspunkte. Die letzte Auswertung für den Bereich Sekretärin ist leider schon über 10 Jahre her. Aber ich vermute, dass sich strukturell nicht allzu viel verändert hat. Damals haben wir gesehen, dass in der Privatwirtschaft Sekretärinnen, die in großen Betrieben arbeiten, Hochschulen sind ja auch ziemlich große Betriebe, auf einem Gehaltsniveau sind, das etwa der Entgeltgruppe 9 entsprechen würde. Jetzt habe ich vorhin gesagt, da kann man durchaus an Hochschulen auch hinkommen, aber die wenigsten Sekretärinnen kommen dahin. Die andermeisten sind deutlich niedriger eingruppiert. Und da sieht man genau auch eins schon der großen Probleme, das wir haben. Sobald sich dann Kolleginnen mal umschauen, wie würde es auf dem privaten Arbeitsmarkt aussehen, stellen die meisten fest, dass es attraktiv ist, eigentlich woanders hinzuwechseln. Und das ist für die Hochschulen natürlich ein Problem.
In den vergangenen Jahren entstand das Berufsbild des Wissenschaftsmanagements und hat sich an vielen Hochschulen etabliert. In diesem Sektor arbeiten häufig Menschen mit einer abgeschlossenen Promotion, die sich aber gegen eine eigene wissenschaftliche Karriere entschieden haben. Zählt diese Beschäftigungsgruppe auch zum wissenschaftsunterstützenden Personal?
Also zunächst muss man vielleicht sagen, dass weder der Begriff des Wissenschaftsmanagements noch der Begriff des unterstützenden Personals wirklich abschließend eindeutig definiert ist. Es gibt da sehr unterschiedliche Verständnisse davon, was Wissenschaftsmanagement ist und auch was unterstützendes Personal ist letztendlich. Und das muss man also immer genau schauen, wenn man verschiedene Studien sich anschaut, verschiedene Konzeptpapiere sich anschaut, wer ist da eigentlich genau gemeint? Wir zählen in unseren Studien die Angehörigen des Wissenschaftsmanagements und auch der weiteren neuen Hochschulprofessionen zu den unterstützenden Bereichen dazu, weil sie eben ähnlich wie Leute im Bereich der Technik oder im Bereich der Verwaltung oder auch in den Bibliotheken ermöglichen, dass Hochschulen ihre Aufgaben in Forschung und Lehre erfüllen können, aber auch in anderen Bereichen, Weiterbildung, Transfer, auch Gleichstellung. All diese Aspekte sind abhängig davon, dass eben unterstützendes Personal in ganz unterschiedlichen Formen diese Möglichkeiten schafft, in denen dann Wissenschaft stattfinden kann. Und auf dieser abstrakten Ebene gilt für das Wissenschaftsmanagement genauso wie für die Mitarbeiterinnen in Laboren und in den Sekretariaten, die wir gerade hatten, auch in der Haustechnik, in den Bibliotheken, in den Rechenzentren, dass sie alle zusammen quasi Wissenschaft ermöglichen und Wissenschaft unterstützen. Aber natürlich sind die wissenschaftsunterstützenden Bereiche in sich sehr heterogen. Also das Wissenschaftsmanagement bringt eben andere oder überwiegend andere Qualifikationen mit, andere Erfahrungen mit. Viele waren in der Wissenschaft tätig, als beispielsweise Menschen im Bereich der Haustechnik zum Beispiel. Diese Pluralität ist natürlich, zeigt natürlich auch die Bandbreite in Entgeltgruppen. Und wir hatten gerade über das Geld gesprochen und hatten über zum Beispiel die Bezahlung von Sekretariatskräften gesprochen. Und da kann man sehr eindeutig sagen, dass das Wissenschaftsmanagement sehr viel besser bezahlt wird und in aller Regel, mit einigen Ausnahmen, in aller Regel ab der E13 aufwärts finanziert, bezahlt wird. Und bei der Entgeltgruppe A13 ist man in der Bandbreite von 4.400 bis 6.200 Euro pro Monat brutto. Das ist also ein ganz anderes Entgeltniveau als beispielsweise bei einer Hochschulsekretärin.
Gibt es denn, Herr Bancharus, Ihrer Meinung nach immer noch einen Unterschied zwischen Wissenschaft und Forschung auf der einen Seite und Verwaltung auf der anderen Seite?
Ja, also wir waren ja gerade bei den Unterschieden in den Entgeltgruppen. Während halt das wissenschaftsunterstützende Personal zu ganz relevanten Teilen unterhalb der E13 bezahlt wird, wird halt im wissenschaftlichen Bereich der ganz überwiegende Teil ab der E13 bezahlt. Also es gibt ein paar Ausnahmen an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften, aber an den Universitäten werden eigentlich alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der E13 eingruppiert als wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Professorinnen und Professoren verdienen erheblich mehr. Und da ist natürlich ein ganz eindeutiges Gehaltsgefälle, aber es gibt auch durchaus ein Statusgefälle. Also es ist schon so, dass Hochschulen haben ja schon primär die Aufgabe, Wissenschaft zu ermöglichen. Und das bildet sich auch schon innerhalb der Strukturen sehr deutlich ab, dass eben das unterstützende Personal schon auch ein Stück weit die zweite Geige spielt. Und das wird eben auch deutlich, Sonja Stark hat zu Beginn mal von der Mitgliederorganisation gesprochen. Und in der Mitgliederorganisation Hochschule haben ja letztendlich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, allen voran die Professorinnen und Professoren, die deutlich dominante Rolle. Und da hat also in der Mitgliederorganisation rein strukturell ist das Mitspracherecht der unterstützenden Beschäftigten sehr, sehr stark beschränkt. Und das wird auch im Alltag so gelebt, dass viele, glaube ich, gar nicht auf die Idee kommen würden, dass 60% der unterstützenden Beschäftigten von den Menschen, die sie im Alltag treffen, in der Verwaltung, in der Technik, in der IT, aber auch in den Sekretariaten, dass in der Gesamtschau 60% dieser Gruppe tatsächlich mit großen Unterschieden zwischen den verschiedenen Profilen, aber dass 60% einen Hochschulabschluss haben. Also wenn ich mit dieser Zahl in den Hochschulen unterwegs bin, reagieren viele wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, viele Profs völlig fassungslos fast schon, dass sie da nie gerechnet hätten mit dieser hohen Anteil an wissenschaftlichen Qualifizierten, weil insgesamt schon dieses alte Vorurteilsbeladene von blassen, unflexiblen Bürokratinnen dominiert. Und da ist einfach auch ganz, ganz viel Distinktion im Spiel. Ganz viel Statusabgrenzung, ganz viel letztendlich auch Hierarchie denken, zweifellos.
Mhm. Und gibt es dann auch Konkurrenz oder ein Gefühl, ungerecht behandelt zu werden? Weil das ist ja dann schon für eine Sekretärin oder Teamleiterin, die dann einen ganzen Lehrstuhl managt und dann in der Gehaltsgruppe 9 eingestuft ist und jemand, der Wissenschaftsmanagement macht, der ist dann von vornherein bei 13 eingestuft. Empfinden das die Menschen dann als ungerecht?
Das ist ein weit verbreitetes Bild, diese Wahrnehmung der Ungleichbehandlung. Wenn denn tatsächlich eine Sekretärin wirklich eine 9 bekommt, dann kann sie ja schon fast glücklich sein, weil die meisten sind ja wirklich im Bereich 6, teilweise 8 eingruppiert. Und das wird natürlich als ganz massive Ungleichbehandlung erlebt. Und in der zentralen Verwaltung ist es dann so, dass man da quasi für das Wissenschaftsmanagement vielfach so Spottbegriffe hat. Die werden als Wasserkopf dann wahrgenommen, den man eigentlich gar nicht braucht. Die als, beispielsweise gibt es dann die Formulierung ja, Referent für, also nach dem Motto Referent für irgendwas. Wir verstehen gar nicht, warum man diese Leute überhaupt braucht und warum die vor allen Dingen auch so gut bezahlt werden. Also da gibt es schon eine sehr, sehr große Konkurrenz auch innerhalb der unterstützenden Bereiche, aber auf der anderen Seite natürlich auch zum wissenschaftlichen Bereich. Wenn Sie also eine Sachbearbeiterin haben in der Personalabteilung beispielsweise, die nach 15 Jahren in der Endstufe der E8 ist und dann quasi die Einstellung von neu eingestellten wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen bearbeitet, die ohne dass sie irgendwie bisher Berufserfahrung haben, die 13 bekommen und damit nicht ganz, aber so in die Richtung gehen, dass sie mit einer halben Stelle ähnlich viel verdienen wie die Sachbearbeiterin mit der vollen Stelle, das wird natürlich noch ganz massiv getriggert. Und da gibt es ganz, ganz starke Defizitwahrnehmungen, gerade in den mittleren Entgeltgruppen, auch in der Verwaltung, auch in der Technik. Das ist ein ganz massives Problem.
Mhm. Ich würde gerne, wenn ich darf, nochmal an diesem Punkt des Unverständnisses der Gruppen füreinander anknüpfen, weil es, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt ist, der die Organisation Hochschule auch relativ stark prägt. Du hast jetzt, Ulf, ja schon genannt, dass es so Spottbegriffe gibt, wenn man in so Managementbereiche reinschaut. Umgekehrt gibt es auch Spottbegriffe, wenn die Wissenschaft auf das unterstützende Personal schaut. Also was ich besonders häufig höre, ist, dass dann alle, die so im unterstützenden Bereich unterwegs sind, subsumiert werden unter EDA-Kosten. Also Dinge, die man eh bezahlen muss, Leute, die eh da sind. Und das ist natürlich nicht besonders wertschätzend, sondern bringt zum Ausdruck, irgendwie sind das vor allem Kosten, aber niemand hat im Blick, was die denn bringen, wo sie Teil auch eines Teams sind. Und ich glaube, dass das eine ganz große Schwäche dieses Systems ist, dass gegenseitig zwischen diesen beiden Welten, wissenschaftliches Personal und unterstützendes Personal, ein ganz großes Unverständnis bis hin teilweise zu Spott und auch herabschauend da ist. Und wäre eine ganz große Herausforderung, das alles mehr in Richtung echter Teamarbeit der verschiedenen Gruppen miteinander zu bringen.
Kommen wir zu dem Thema Führung und Interaktion. Viele der Befragten fühlen sich nicht höflich oder respektvoll behandelt. Viele fühlen sich auch nicht wertgeschätzt seitens ihrer Führungskräfte. Das hat mich etwas überrascht, Frau Stark. Aber was Sie jetzt vorher schon gesagt haben, geht ja schon in die Richtung, weil beide Seiten sind ja auch aufeinander angewiesen, aber da scheint es ein bisschen zu haken.
Ja, ich muss leider sagen, dass es mich nicht sehr überrascht hat. Mhm. Weil in der Tat das Thema Wertschätzung, fehlende Wertschätzung eins ist, was wir auch aus den Betrieben, aus den Hochschulen sehr stark hören, dass dort wahrgenommen wird, dass da ein Mangel ist. Und das bis hin auch zu dem, dass Kolleginnen und Kollegen deprimiert sind darüber, dass es diese Wertschätzung nicht gibt und sich dann ein Stück auch zurückziehen und vielleicht im Extremfall dann irgendwann Dienst nach Vorschrift machen, weil sie den Eindruck haben, was ich hier leiste, wird eh nicht gesehen, dann mache ich irgendwie so den kleinsten Nenner, liefere das, was ich muss und bringe mich darüber hinaus nicht mehr viel ein, weil es sowieso niemand anerkennt. Und das ist natürlich ein Riesenverlust und schade, wenn das an den Hochschulen passiert. Mein Eindruck ist, dass an den Hochschulen vergleichsweise häufig, auch verglichen mit anderen Bereichen, vorkommt, dass Vorgesetzte gar nicht wissen, was eigentlich die Kolleginnen und Kollegen, die ihnen zuarbeiten, machen. Ich glaube, besonders extrem ist es in Hochschulsekretariaten, die ja direkt zu tun haben mit ProfessorInnen, Professoren, die oft wirklich nicht viel Ahnung davon haben, was in diesem Sekretariat alles gemacht wird und vor allem, wie das funktioniert, wie eigentlich die Verwaltungsabläufe sind und die das eigentlich auch nicht verstehen wollen, weil sie in ganz anderen Sphären unterwegs sind, die häufig auch sagen, das interessiert mich überhaupt nicht, wie das verwaltungstechnisch geht. Ich will auch gar nicht wissen, welche Hürden es da gibt oder welcher Paragraph dagegen spricht. Ich will einfach, dass es funktioniert. Und das bedeutet natürlich aber für die Leute, die es umsetzen müssen, dass sie einerseits ganz alleine damit bleiben, irgendwie gucken zu müssen, wie es funktioniert, dass sie andererseits aber auch alleine bleiben, wenn sie überlastet sind oder wenn sie Probleme nicht lösen können, weil ihnen gespiegelt wird, sie müssen es irgendwie lösen. Dass auch gar nicht gesehen wird, wie viel Arbeit das teilweise ist. Und da ist im Grunde ein riesiger Mangel an einer aktiven Führung und an der Begleitung und an der Wertschätzung von Kolleginnen und Kollegen, die in diesen Bereichen arbeiten.
Überrascht hat mich auch ein anderes Ergebnis, nämlich dass 21% keine Hilfe und Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen erhalten. Eigentlich müsste man ja glauben, dass sich das wissenschaftsunterstützende Personal gegenseitig hilft und unterstützt. Wie erklären Sie sich das denn, dass da auch jeder ein Einzelkämpfer, eine Einzelkämpferin ist?
Also ich muss sagen, über dieses Ergebnis habe ich erstmal ganz schön gestutzt und mir Gedanken macht, woran das liegt. Ich glaube, dass tatsächlich eine starke Erklärung ist, dass wir viel Arbeit als Einzelkämpferinnen, Einzelkämpfer haben in der Institution Hochschule. Wir können wieder da beim Beispiel Hochschulsekretärin sehr gut bleiben, wo ja ganz häufig eine Kollegin alleine so ein Hochschulsekretariat managt, möglicherweise sogar mehrere an mehreren Lehrstühlen, aber jeweils in diesem Bereich das im Alltag alleine managen muss. Das heißt, wenn es kollegiale Unterstützung geben soll, kann die eigentlich nur vom Lehrstuhlinhaber, Professor, Professorin kommen oder von den wissenschaftlichen Angestellten in dem Bereich, weil andere KollegInnen, Kollegen, die in einem ähnlichen Bereich arbeiten und Teil des Teams wären, sind dann gar nicht da. Es kommt aber noch ein zweiter Punkt dazu, wo Kollegialität in der Hochschule, glaube ich, häufig fehlt. Und das ist so ein Unverständnis zwischen zentralen und dezentralen Bereichen. Häufig müsste Unterstützung ja auch heißen, dass KollegInnen in dezentralen Bereichen der Hochschulen, die ein bestimmtes Problem lösen wollen, dann sich Unterstützung aus der zentralen Verwaltung erwarten. Und das ist, glaube ich, eine Stelle, an der ganz häufig das einfach nicht gut funktioniert, wenn mit ganz unterschiedlichen Logiken gearbeitet wird, weil die Zentralverwaltung einen ganz anderen Ansatz in ihrer Arbeit hat, als in den dezentralen Instituten und Fakultäten gearbeitet wird. Und dann entsteht durch dieses Unverständnis eigentlich zwischen zentraler und dezentraler Verwaltung, entsteht so ein Gefühl von fehlender Kollegialität. Das ist eigentlich eine spannende Frage, was Hochschulen dafür tun könnten, dass sich zentrale und dezentrale Bereiche besser verstehen, also besser auch begreifen können, nach welcher Logik welcher Bereich arbeitet und wie man vielleicht dazu beitragen kann, dass es besser ineinander greift, statt dass beide Bereiche sich vom anderen Bereich doch häufig ein bisschen gestört fühlen in ihrer Arbeit, eher als unterstützt.
Genau, sollte ja anders sein. Da schließt sich gleich das Nächste an, Herr Bancharos. Sie haben herausgefunden, dass viele ja auch über Informationsdefizite klagen. Also den wissenschaftsunterstützenden Beschäftigten fehlen Informationen, um ihre Arbeit gut erledigen zu können. 71% nerven sogar ständige Unterbrechungen. Also auf der Arbeitssituationsebene scheint es auch nicht so ganz rund zu laufen, wenn man der Studie glaubt.
Frau Weidner, Sie sprechen da einen ganz wichtigen Punkt an und ich glaube, dass diese Unterbrechungen und die Informationsdefizite vielfach die gleiche Ursache haben. Weil Unterbrechungen resultieren ja ganz häufig aus einem bestehenden Informationsbedarf, den andere haben. Also beispielsweise, wenn die HochschulsekretärInnen insgesamt in der Dezentrale über bestimmte Dinge nicht gut informiert sind, dann greifen sie alle zum Telefonhörer und rufen alle in der Zentrale an. Und dann hat natürlich die Zentrale eine ganz starke Störung ständig und kann die Prozesse gar nicht abarbeiten. Und da können teilweise einfach, wird auch dieses Unverständnis deutlich, das Sonja Stark gerade angesprochen hat, diese wechselseitige Unrundigkeit zwischen den verschiedenen Ebenen. Denn unsere Daten zeigen ziemlich deutlich in verschiedenen Aspekten, sowohl in den qualitativen Interviews als auch in den Daten selbst, in den quantitativen Daten, dass die Prozesse aus Sicht der Beschäftigten häufig nicht transparent genug sind. Das heißt, und natürlich auch teilweise zu kompliziert, aber noch wichtiger ist, dass die Transparenz fehlt und dass der Informationsfluss eben nicht gut genug funktioniert. Und das ist ein Punkt, wo man vielleicht auch ansetzen könnte, indem man aus der Zentrale heraus verbindliche und vor allen Dingen auch verständliche Prozessbeschreibungen definiert, die Orientierung bieten. Das heißt, statt dann ständig telefonieren zu müssen und dann eben die Zentrale zu unterbrechen oder auch diesen Anruf ausgelöst zu haben, dadurch, dass eben vielleicht in der Dezentralen wieder Leute nachfragen, warum ist das so, was können wir da tun, was ja quasi eine Kaskade an Störungen quasi mit sich nach sich zieht, könnte es ja vielleicht hilfreich sein, wenn es diese Prozessbeschreibungen gäbe, die dann Orientierung bieten und die vielleicht auch dann dafür sorgen, dass insgesamt potenziell diese ganz massive Zahl von Unterbrechungen reduziert werden kann. Das heißt also, hier sind es, glaube ich, zwei verschiedene Facetten, die ganz stark zusammengehören und die man angehen könnte mit wirklich einer Geschäftsprozessoptimierung, was natürlich auch bedeuten würde, und das ist wieder ein Problem an den Hochschulen, weil damit natürlich Einzelfallorientierungen, die ganz, ganz stark gerade vom wissenschaftlichen Personal gewollt werden, nicht mehr möglich wären. Wenn zum Beispiel eine Professorin eine bestimmte Sonderregelung für einen ganz klaren Spezialfall möchte, dann kann es dafür natürlich keine verbindliche Prozessbeschreibung geben, wenn dieser Fall noch nicht aufgetreten ist. Und das sind natürlich auch Aspekte, die man nur teilweise verbindlich klären kann. Aber die Standardprozesse wie eine Einstellung oder bestimmte Zahlungsanweisungen, da wäre schon viel geholfen, wenn es da an vielen Hochschulen klare, eindeutige Vorgaben geben würde, woran sich dann auch die Dezentrale entlanghangeln kann. Mhm. Schließt diese Sonderfälle nicht aus, aber würde zumindest einen Teil der Störungen reduzieren.
Mhm. Ein Drittel der Beschäftigten sagt, dass sie mit widersprüchlichen Anforderungen klarkommen müssen, also sowohl in der öffentlichen Verwaltung als auch an Hochschulen. Aber ist es so viel anders als in der Privatwirtschaft? Also wenn man sich da mit Beschäftigten unterhält, hört man ja Ähnliches, dass es da auch widersprüchliche Anweisungen gibt oder dass Sachen wieder zurückgenommen werden. Hat Sie das verwundert?
Ich glaube in der Tat, das stimmt. Es gibt widersprüchliche Anforderungen nicht nur an Hochschulen. Das ist kein spezifisches Phänomen. Aber ich glaube doch, dass es relativ ausgeprägt ist, dass es widersprüchliche Anforderungen gibt. Einerseits, weil wir doch recht viele ganz unterschiedliche Gruppen haben. Also für alle, die mit der Planung und Umsetzung von Lehre zu tun haben, gibt es sehr unterschiedliche Interessen von Studierenden und von Lehrenden, die ja aber alle dann ihre Ansprüche gegenüber dem unterstützenden Personal formulieren. Und auch Forschende haben insgesamt, das hatte Ulf Bancherus ja auch gerade irgendwie nochmal hervorgehoben, ganz andere Ansprüche an die Abläufe, als es ein Verwaltungsapparat hat. Also dadurch, dass wir so unterschiedliche Logiken in der Organisation haben, ist, glaube ich, schon die Konfrontation mit widersprüchlichen Anforderungen dort besonders groß. Und hinzu kommt, dass wir auch viele Leute haben, die mehrere Vorgesetzte haben. Also die Hochschulen sind insgesamt Organisationen, die sind relativ atomisiert, also insbesondere unmittelbar im Forschungsbereich. Im Extremfall, wenn sie wirklich in Lehrstühlen organisiert sind, wo jede Professur einen eigenen Lehrstuhl mit eigenem Personal hat, dann ist es ja nicht so, dass es eine größere Abteilung gibt, wo mehrere, zum Beispiel Sekretärinnen, gemeinsam dann den Laden organisieren, sondern es gibt umgekehrt ganz viele Lehrstühle, wo eine Sekretärin mehrere Lehrstühle organisieren muss. Das bedeutet, da sind unter Umständen drei Professorinnen oder Professoren, die haben alle Anforderungen. Die halten sie auch dann häufig immer alle für wichtig und dringend und eilig. Und dann muss die Sekretärin schauen, wie sie mit diesen unterschiedlichen Anforderungen jongliert. Eigentlich würde man sagen, es ist eine Führungsaufgabe, die Prioritäten dabei zu setzen. Dieses System kann diese Führungsaufgabe aber gar nicht erfüllen, weil diese drei ProfessorInnen gar nicht miteinander reden. Sondern die reden jeder nur mit ihrer Sekretärin. Und die Sekretärin muss die Führungsaufgabe, ich setze Prioritäten und kommuniziere, was ich gerade nicht mache, im Grunde selbst übernehmen. Das ist natürlich eigentlich, also erstens ist es gar nicht ihre Aufgabe, das müsste eigentlich eine Führungskraft machen. Und dann ist natürlich, wenn wir jetzt gerade auch über Geld gesprochen haben und festgestellt haben, dass gerade diese Bereiche, Sekretariate an Hochschulen häufig eben nicht besonders gut bezahlt werden und nicht besonders anerkannt wird, dass da besondere Anforderungen sind, selbstständig gearbeitet werden muss etc., was tariflich eine bessere Bezahlung durchaus möglich machen würde, dann führt es auch teilweise zu besonderem Frust, weil zu Recht die Kolleginnen dann den Eindruck haben, ich muss das hier alles selber managen, werde aber überhaupt nicht angemessen dafür bezahlt, was ich hier alles entscheide, wofür ich Verantwortung trage und was ich alles umsetzen muss.
Frau Stark, Sie haben es gerade schon angesprochen, Motivation, Entwicklungsmöglichkeiten, Bezahlung, das spielt alles so ein bisschen ineinander. 93% der Befragten kritisierten, dass sie keine Aufstiegschancen haben. 36% sagten, sie können nicht eigene Ideen einbringen. Und die Hälfte sagt, sie hat keine Weiterbildungsangebote. Das ist eigentlich für eine, wie Sie es beschrieben haben, für ein Arbeitsumfeld, das sehr innovativ ist, das sehr modern, das sehr sich verändert, eigentlich ein schlechtes Signal.
Es ist ein absolut schlechtes Signal und es zeigt, glaube ich, dass Hochschulen, wenn sie an Innovation denken, sofort an Wissenschaft denken. Das ist ja auch nicht falsch, weil natürlich die Wissenschaft da eine ganz wichtige Rolle spielt. Aber dass Innovation eben auch in den Bereichen von Hochschulverwaltung und Technik wichtig ist und dass Fragen von Entwicklung in diesen Bereichen wichtig sind, das ist häufig nicht so sehr dann mit auf dem Schirm. Das wird nicht mitgesehen. Man muss grundsätzlich, glaube ich, aber sagen, es ist gar nicht so, dass die Hochschulen gar keine Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten würden. Das ist gar nicht mein Eindruck. Es gibt die, auch schwarze Schafe, wo da kaum was vorhanden ist. Aber es gibt auch eine ganze Menge Sachen, die durchaus da sind. Das Problem ist aus meiner Sicht eher, dass an eine solche Weiterbildung nichts anschließt. Also es ist völlig unklar für die Beschäftigten im wissenschaftsunterstützenden Bereich, wenn ich so eine Weiterbildung mache, kann ich denn danach mich auch weiterentwickeln? Kann ich mich auf eine neue Stelle weiterentwickeln? Werde ich vielleicht höher gruppiert? Werde ich neue Aufgaben bekommen? Kommen neue Herausforderungen auf mich zu? Sondern das, was ich typischerweise eher aus Hochschulen höre, ist, dass die Leute sagen, ja, Verwaltungslehrgang kann ich schon machen, aber dann muss ich mich ja danach wegbewerben, damit ich dann tatsächlich auch was davon habe. Also es gibt keine Personalplanung, die mir eine Entwicklung in meinem jetzigen Bereich eröffnet über eine Fortbildung, sondern es ist eher so, dass das individuell dann entschieden wird, eine Weiterbildung zu machen. Und dann suchen sich die Leute auch individuell einen neuen Job, kehren also dem bisherigen Bereich den Rücken und teilweise bewerben sie sich sogar in der gleichen Hochschule dann auf eine Stelle, wo sie was Anspruchsvolleres machen können. Aber es gibt überhaupt keinen Prozess der systematischen Personalentwicklung, der in den Blick nimmt, wie sie da hinkommen. Das ist, glaube ich, ein Feld, was, ich würde schon sagen, sträflich vernachlässigt wurde, dass man eine strategische Personalentwicklung systematisch tatsächlich für den Bereich Technik und Verwaltung an Hochschulen macht. Das passiert einfach bisher nicht.
Jetzt haben wir viel Kritik gehört, Herr Bancharos. In Ihrer Studie haben die Leute sich auch geäußert, was ihnen nicht gefällt, was ja auch sehr gut ist, dass das einfach auch mal ausgesprochen wird. Man kann ja dann auch Schlussfolgerungen daraus ziehen. Aber trotzdem ist es für viele noch ein erfüllender Job, an der Hochschule zu arbeiten. Frau Stark, Sie haben es am Anfang gesagt, das ist innovativ, viele junge Leute, internationale Forschende. Also es ist ein interessantes Arbeitsumfeld. Was macht die Arbeit an der Hochschule trotz aller Widrigkeiten trotzdem spannend?
Ja, genau. Es gibt so einige Hoffnungsschimmer, wenn man so will. In einer insgesamt doch sehr kritischen Haltung blitzen da immer wieder so Aspekte auf, wo man denkt, ah ja, das ist also, sind also positive Aspekte, die es auch gibt. Also ein ganz großer Pluspunkt bei wissenschaftsunterstützender Arbeit an Hochschulen ist sicherlich die sehr, sehr große Flexibilität, die die Beschäftigten auch sehr stark zu schätzen wissen. Klar, es gibt immer Ausnahmen, irgendwo klappt das nicht, aber in der Gesamtschau berichten die allermeisten Beschäftigten doch darüber, dass sie ihre Arbeitszeit relativ gut auf ihre eigenen Bedürfnisse abstimmen können. Also auf private, auf familiäre Bedürfnisse beispielsweise stoßen die allermeisten auf sehr viel Verständnis, wenn mal das Kind krank ist oder mal ein Arzttermin ansteht, dass man da nicht irgendwelche Anträge ausfüllen muss, sondern dass man dann einfach geht und das dann irgendwie eine Lösung findet im Kollegenkreis, falls was ansteht, dass das übernommen wird und ansonsten die Arbeit eben drumherum organisiert werden kann. Das ist sicherlich einer der zentralen Pluspunkte. Hinzu kommen noch so einige formale Aspekte. Beispielsweise gibt es in unterstützenden Bereichen, einige trifft das schon, aber es gibt insgesamt deutlich seltener Arbeit am Wochenende oder am Abend, was in anderen Bereichen, beispielsweise im Handel, in der Gastronomie, völlig anders ist. Das ist sicherlich ein Bereich, dass man da wirklich auch zwischen den Bereichen Privates und Arbeit ganz besser trennen kann als in anderen Branchen vielleicht, auch als in der Wissenschaft das üblich ist. Darf man auch nicht vergessen. Ein weiterer Aspekt ist sicherlich, dass die Mehrarbeit sich insgesamt in Grenzen hält. Was allerdings man einschränkend sagen muss, dass da die Streuung zwischen den einzelnen Menschen extrem groß ist. Also es gibt tatsächlich da eine ganz große Bandbreite, tatsächlich sogar von Menschen, die wirklich kurz vorm Burnout stehen und völlig überlastet, völlig überarbeitet sind. Aber wenn man sie die Gesamtschau anschaut, dann hält sich die Mehrarbeit in Grenzen. Das ist sicherlich auch ein Punkt, der Berechenbarkeit mit sich bringt und auch vielleicht ein positiver Aspekt ist, mit allen Einschränkungen, die ich gerade gemacht habe. Dann gibt es natürlich diesen Punkt, den Frau Stark angesprochen hat, der Umgang mit jungen Leuten. Das betonen auch viele, dass sie sich sehr, sehr wohlfühlen, dass eben um sie herum Studierende sind, Promovierende sind, die eben auch ein bisschen frischen Wind immer mal wieder reinbringen. Und insgesamt diese akademische Atmosphäre, das wissen auch viele zu schätzen. Also dass sie dann zum Beispiel in den großen Arbeitsgruppen Geräte haben, die spannende Fragestellungen zu bearbeiten erlauben, sofern sie denn auf dem neuesten Stand sind. Diese technische Ausstattung ist auch häufig ein Problem, aber da, wo die Arbeit eben möglich ist, da ist es schon so, dass viele das eben auch sehr spannend finden. Und das sind alles schon Aspekte, die die verbreitete Unzufriedenheit zwar nicht beheben können, die aber schon ein Stück weit eine Relativierung dieser negativen Konnotation bedeuten, weshalb eben auch viele Leute wirklich überzeugt an ihren Hochschulen arbeiten. Mhm.
Ja, vielen herzlichen Dank an Sie beide für die engagierte Diskussion. Einige Punkte werden wir in den kommenden Episoden noch vertiefen. Für heute erstmal vielen Dank.
Die Akademische Hinterbühne ist ein Podcast der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt in der Zentraleinrichtung Wissenschaftliche Weiterbildung und Kooperation der Technischen Universität Berlin. Die Produktion wurde finanziell unterstützt von der Hans-Böckler-Stiftung und der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi.